Herzlich willkommen an diesem wunderschönen Frühlingsabend im Monat Mai. Und ich weiß, dass wir heute Abend hier ebenfalls ein Erlebnis haben werden, nicht nur draußen in der Natur, sondern wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Die Stadt Ludwigsburg bedeutet mir seit der Zeit, seit der unsere Tochter hier arbeitet im Krankenhaus, viel mehr als vorher. Das ist verständlich. Und ich freue mich, dass der Herr Jesus derselbe ist hier in Ludwigsburg wie woanders. Und wir wollen Gott und Jesus an diesen Abenden, die vor uns liegen, besser kennenlernen in seinem wunderbaren Angebot. Ich freue mich auch über die Gestaltung dieses Einladungsprogramms. Und ich werde gleich hier die Rückseite zitieren, weil das genau zu unserem Thema passt. Ich habe einmal eine Vorladung zu einem Gespräch bekommen und ich bekam großes Herzklopfen, als ich den Absender las. Kriminalpolizei Braunschweig. Ich dachte, nanu, Kriminalpolizei, was soll das? Und als ich dann dem Beamten in seinem Büro gegenüber saß, hat er mich genau gefragt, Herr Hasel, wo waren Sie mit Ihrem Auto an dem und dem Tag zu der und der Uhrzeit? Ich sagte, Moment, da kann ich mein Fahrtenbuch holen und dann muss ich mal genau nachschauen, auch in meinem Terminkalender, und ich kann Ihnen das sagen. Er wollte wissen, ob ich mir überhaupt denken kann, warum ich hier zu diesem Gespräch vorgeladen bin. Ich sagte, nein, ich habe keinerlei Anhaltspunkt. Er sagte, Sie stehen im Verdacht, Fahrerflucht begangen zu haben. Deswegen die genauen Fragen. Und nun war interessant, derjenige, der da einen Unfall hatte, hat es genau beschrieben. Und er hat mich gefragt, ob ich an meinem VW-Käfer links außen an der Tür einen Kratzer habe. Und ich musste sagen, ja, ich habe einen Kratzer. Und wie kommen Sie zu diesem Kratzer? Jetzt habe ich den Unfall geschildert, dass ich links ausscheren wollte und habe nicht in den Rückspiegel geschaut und dann habe ich das andere Auto kurz gestreift. Und der Kriminalbeamte hat sich dann nochmal angeschaut. Aber er sagte, Ihre Farbe stimmt nicht überein und Ihr Alibi ist einwandfrei und Sie können beruhigt nach Hause gehen. Sie waren nicht der Übeltäter. Aber ich muss bekennen, ich hatte bei diesem Gespräch großes Herzklopfen. Die Frage, wenn wir mit Gott sprechen, haben wir auch Herzklopfen? Sind wir möglicherweise gehemmt? Das Thema heute Abend hat sehr viel zu tun, welche Gottesvorstellung habe ich? Und ich freue mich hier, dieses Zitat vorlesen zu können auf dem Einladungsprogramm auf der Rückseite. Wir sollen auf Gott vertrauen, auf ihn, der am vertrauenswürdigsten ist. Der Hingebende für uns sorgt, als unser liebster, treuster Freund je für uns sorgen könnte. Der uns versteht und der all unser Sehnen und Verlangen, all unsere Nöte und Wünsche viel besser kennt, als wir sie selbst kennen. Der nicht nur bereit ist zu helfen, sondern dem auch nie die Mittel dazu fehlen, der uns nie missversteht und sich nie durch unsere Kälte und Lauheit abstoßen lässt. Der immerfort bereit ist zu helfen, zu verzeihen und zu trösten. Fragen wir uns selbst, kann etwas leichter sein, als so jemand zu lieben und auf ihn vertrauen? Ich muss sagen, der Inhalt dieser wenigen Sätze gibt genau das wieder, womit wir uns heute Abend, morgen Abend und dann nächstes Wochenende noch einmal intensiv beschäftigen wollen. Unsere Gottesvorstellung, die jeder von uns hat, wird sehr stark durch das Elternhaus geprägt. Das Verhalten unserer Eltern, vornehmlich das Verhalten des Vaters, aber auch der Mutter, prägt unsere Vorstellung, bewusst oder unbewusst, von dem lebendigen Gott. Und ich muss hier bekennen, ich habe sehr gläubige Eltern, ich bin Gott sehr dankbar, sie haben sehr viel für mich gebetet, und ich wäre kein Prediger, ich wäre alles andere, wenn meine Eltern nicht so viel für mich gebetet hätten. Und ihre Gebete, obwohl sie nicht mehr leben, wirken auch heute noch fort. Dafür bin ich Gott von Herzen dankbar. Aber ich muss bekennen, dass ich durch das eine und andere Verhalten meiner Eltern trotz alledem eine verkehrte Gottesvorstellung bekommen habe. Und das war mir gar nicht so ohne weiteres bewusst. Wie ist das bei mir geschehen? Mein Vater war sehr viel unterwegs und die Mutter war diejenige, die es immer mit uns Kindern zu tun hatte, in der Regel. Als Junge war ich nicht ganz so brav, wie das jetzt vielleicht den Anschein hat. Ich habe manches angestellt. Ich war ein Junge, der gerne mit Steinen geworfen hat oder mit anderen Gegenständen. Und ab und zu ging eine Scheibe zu Bruch. Und damals gab es noch keine Hausratversicherung. Und wir können uns vorstellen, wie der Vater dann reagiert hat, wenn er eine Scheibe bezahlen musste. Ich habe also manches angestellt. Und dann gab es bestimmte Redewendungen, die meine Mutter gebraucht hat. Die Redewendungen kann ich heute noch auswendig hier sagen. Wenn ich also wieder einmal etwas angestellt hatte, dann kam die erste Stufe. Kurt, das macht man nicht, schäm dich. Dann hat sie einige Sätze folgen lassen, dann kam die zweite Stufe. Kurt, gläubige Menschen machen das nicht. Dann kamen wieder einige Erklärungen, dann kam die dritte Stufe. Kurt, Siebenten-Tags-Adventisten machen das nicht. Und was mich betrifft, da gab es noch eine vierte Stufe und ich wusste, die kommt. Kurt, Predigersöhne machen das erst recht nicht. Schäm dich. Und was blieb mir anderes übrig? Ich habe mich geschämt. Und ich wusste, wenn ich was angestellt hatte, diese vier Stufen kamen unter Garantie. Und ich habe mich jedes Mal geschämt. Das wäre nicht so schlimm gewesen, aber das Schlimme war, der große Nachteil, dass ich mich vor Gott auch geschämt habe. Wir wollen ja alle anständige, gute, gläubige Christen sein. Ja, und da gibt es Dinge, über die man sich eigentlich schämen sollte oder müsste, weil wir das immer so gehört haben. Ich will hier zwei Beispiele nennen. Wir sprechen nicht gern drüber. Da muss man schon einen guten Freund haben oder eine gute Freundin, der man mal das Herz ausschüttet. Aber ich bekenne, selbst als Prediger ist es mir so gegangen, dass ich mich geschämt habe, zum Beispiel, wenn ich mal keine Lust hatte, die Bibel zu lesen. Dann habe ich mir gesagt, du bist Prediger, du müsstest ja eigentlich jeden Tag mit größter Freudigkeit die Bibel lesen. Du sollst dich schämen. Und das steckte mir so im Hinterkopf. Du musst dich schämen. Das war das, was ich zu Hause gehört habe, wenn ich was angestellt hatte. Wenn etwas nicht so gelaufen war, wie das wünschenswert war. Und so habe ich mich vor Gott geschämt und hatte nie die Freiheit und auch nie den Mut, diese Dinge Gott zu bekennen, ihm das einzugestehen, weil ich innerlich gehemmt war. Es gibt andere Dinge, über die ich mich geschämt habe. Wenn ich mal keine so große Lust hatte zum Beten, dieses persönliche Gespräch mit Gott zu pflegen, dann habe ich mich geschämt. Aber ich hatte nie die Freiheit, mit Gott darüber zu reden. Und so haben mich diese Dinge, die ich aus dem Elternhaus mitbekommen habe, geprägt. Und ich hatte tatsächlich auch noch als Prediger einige Jahre eine wirklich verkehrte Gottesvorstellung. Aber ich bin so froh, dass sich das grundlegend geändert hat. Ich hatte einmal eine Vortragsreihe, eine Evangelisation in Oberhessen und habe in dieser Zeit, es waren knapp 4 Monate, jede Woche 4 Abendvorträge, die Psalmen gründlich durchgearbeitet, für mich persönlich als Bibelstudium. Und da gibt es Aussagen, die mich sehr beschäftigt haben. Und wir wollen solch eine Aussage einmal aufschlagen im Psalm 139. Ich konnte das damals nicht richtig einordnen, ich bin so ehrlich. Und ich habe mir bei diesen Aussagen Fragen gestellt, auf die ich damals keine Antwort hatte. Psalm 139. Dieser Psalm ist von König David verfasst als Lied. Man hat es damals gesungen. Und dann steht tatsächlich einiges Erstaunliche. Vers 19 bis Vers 22. Ach Gott, wolltest du doch die Gottlosen töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen. Denn sie reden von dir lästerlich, und deine Feinde erheben sich mit frechem Mut. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit ganzem Ernst, sie sind mir zu Feinden geworden. Die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich das gelesen habe, und es war nicht das erste Mal, David, schämst du dich nicht? Er bekennt ja, es gibt Menschen, die hasse ich. Und der David bekennt, es gibt Menschen, denen wünsche ich das Schlimmste, was man sich denken kann. Gott soll sie umbringen. David, schämst du dich nicht? Du warst doch ein Mann Gottes. Du hast für Gott große Siege errungen. Und jetzt solch ein Bekenntnis. Das ist ja schlimm, wenn jemand über solch einen Sachverhalt spricht. In meinen Augen war das noch schlimmer, dass das niedergeschrieben wurde und dass das heute noch in der Bibel drin steht. Und ich habe mich gefragt, wie ist so etwas möglich, eine solch negative Aussage, und das können wir heute noch nach tausenden von Jahren nachlesen. Ich hasse sie mit ganzem Ernst. Wobei der Hass ein sehr intensives, negatives Empfinden ist. Ich freue mich andererseits, dass der David hier nicht geendet hat, sondern da steht auch noch der Vers 23 und 24. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Weg. Der David hat Gott hier gebeten, ihm persönlich zu helfen. Er hat nicht die Hilfe für die anderen erbeten, er wollte sich selbst helfen lassen. Erforsch mich, Gott. Es kann ja sein, dass bei mir etwas nicht in Ordnung ist. Und dann bitte ich dich, zeig es mir und dann hilf mir, dass es in Ordnung kommt. Nun, es gibt in der Bibel fantastische Aussagen. Und ich bin zu der Erkenntnis gekommen, ich werde mich einmal mit David unterhalten, wenn Gott uns ewiges Leben geschenkt hat, wenn Jesus wiedergekommen ist. Ich werde ihn fragen, ob es sich wirklich so verhält, ob das Ergebnis, zu dem ich gekommen bin, wirklich zutrifft. Nach meinem Dafürhalten hatte der David damals eine weitaus bessere Gottesvorstellung, als ich sie hier habe oder gehabt habe. Der David hat sich vor Gott nicht geschämt, solch negative Regungen offen zu bekennen. Und ich hatte mich bis dahin immer geschämt. Wenn ich mich geärgert habe, wenn ich ungute Gefühle hatte, wenn meine Gefühlswelt nicht in Ordnung war, wenn ich keine Lust zum Beten hatte, keine Lust zum Bibellesen, dann habe ich mich geschämt. Kurz, schäm dich, das macht man nicht. Gläubige Menschen machen das nicht, schäm dich. Sieben-Tags-Adventisten machen das nicht, schäm dich. Predigerskinder machen das nicht, schäm dich. Und ich habe mich geschämt. Und mir wäre das nie in den Sinn gekommen, das Gott zu bekennen. Dann haben wir eine tolle Einladung, eine sehr gute Einladung, in Matthäus Kapitel 11. Jesus lädt uns hier ein, Matthäus Kapitel 11, Vers 28 und 29. Kommet her zu mir alle. Mir gefällt das Wörtchen alle. Jeder ist eingeschlossen. Da gibt es niemanden, der im Abseits stehen muss. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich glaube nicht, dass es einen Menschen gibt, der von sich ehrlicherweise sagen kann, mir geht's hundertprozentig gut. Ich bin nicht beladen. Ich habe keinen Kummer. Ich habe keine Sorgen. Das gibt's auf dieser Welt nicht. Kommt hier zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wenn es hier trocken ist und es gibt ein Gewitter und es kommt eine Regenfront und dann fällt der Regen vom Himmel, die Natur braucht das Wasser, dann sagen wir ein erquickender Regen. Jetzt kommt das, was die Natur braucht. So will uns Jesus erquicken. Er will uns helfen, er will uns das schenken, was uns fehlt, weil wir eben mühselig und beladen sind. Und ich war oft beladen. Und der David war beladen. Aber er hat es bekannt. Vers 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das ist es, wonach sich der Mensch sehnt. Die innere Ruhe, diese seelische Ausgeglichenheit, das kann uns letzten Endes nur Gott schenken und er will das gerne tun. Wir wollen jetzt, ehe wir ganz auf die Praxis eingehen, wie das im Einzelnen aussieht, wie man da so mit Gott sprechen kann, wie man ihm sein Herz ausschütten kann, einen wunderbaren Text aufschlagen im ersten Johannesbrief, Kapitel 3. 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Ich bin vorhin am Eingang gefragt worden, Gebetsseminar, wie ist das? Muss man hier beten? Niemand muss beten. Aber wir wollen uns Gedanken machen, wie wir selbst so beten können, dass Gott uns wirklich in unseren Anliegen hilft. Und so spreche ich hier aus der Praxis für die Praxis. Und ich muss bekennen, ich habe viele Jahre meines Lebens gar nicht gewusst, wie man besser beten kann und wie das Beten große Freude macht. Und ich empfinde beim Beten absolut keinen Zwang und keine Last, sondern mir ist es ein persönliches Anliegen. Das ist das Thema, das uns hier bei verschiedenen Abenden und auch in der Predigt dann nächste Woche beschäftigen soll. Wir lesen also hier 1. Johannes Kapitel 3, Vers 19 bis Vers 22 im Zusammenhang. Und dann wollen wir uns einige Begriffe näher anschauen. Vers 19. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit stillen. Dass, wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so haben wir Zuversicht zu Gott. Und was wir bitten, werden wir von ihm nehmen, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm gefällig ist. Das gefällt mir. Das macht Mut. Worum geht es hier? Vers 19. Es geht hier um die Wahrheit. Letzten Endes ist die Wahrheit nicht ein abstrakter Begriff. Die Wahrheit ist genau genommen eine Person und diese Person heißt Jesus Christus, der von sich gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir können unser Herz vor ihm damit stillen. Und es ist immer gut, wenn unser Herz still wird. In Vers 20 lesen wir, dass uns unser Herz verdammt. Damit ist nicht das pulsierende, schlagende Herz gemeint, das ist unser Gewissen gemeint. Das Gewissen kann einen Menschen unwahrscheinlich anklagen. Und mancher empfindet nur schlecht bei dem, was ihm sein Gewissen sagt. Ich taug nichts und ich bringe nichts zu Wege und ich bin schlechter als die anderen und ich bin benachteiligt und ich war schon immer das fünfte Rad am Wagen. Unser Herz verdammt uns. Aber jetzt kommt Vers 20. Wenn mich mein Herz, mein Gewissen verdammt, dann ist Gott größer als unser Herz. Und er erkennt alle Dinge. Da gibt es einen allmächtigen Gott, der um alles Bescheid weiß, auch um meine seelische Verfassung. Und wenn es hier darum geht, er erkennt alle Dinge, dann will ich das ergänzen, dem Sinn nach, was hier gemeint ist. Er erkennt Er weiß um meine angeborenen und erworbenen Neigungen. Er kennt meine inneren Hemmungen. Er kennt auch meine Entmutigungen. Er kennt auch meine schwachen Seiten, meine Versuchlichkeit, meine Anfälligkeit. Meine Selbstbeurteilung kann total falsch sein. Gott kennt mich besser. Vers 21, ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so haben wir Zuversicht zu Gott. In diesem Wort Zuversicht steckt viel mehr, als das hier im Deutschen zum Ausdruck kommen kann. Der griechische Begriff Zuversicht zu Gott besagt Folgendes, und ich habe mir das notiert, und es ist für mich eine große Ermutigung. Zuversicht zu Gott heißt, frei heraus alles mit Gott bereden. Offen alles sagen, was man fühlt und denkt. Ohne Umschweife, unbehindert, unerschrocken mit offenem Herzen. Reden. Nicht Furcht oder Angst haben. Und es war bei mir der Fall. Ich habe mich gehemmt gefühlt, mit Gott über meine inneren Nöte zu sprechen. Ich habe mich geschämt. Ich hatte eine total verkehrte Gottesvorstellung. Der David hat sich nicht geschämt. Er hat es offen bekannt, das wurde niedergeschrieben und wir können das heute noch im Wort Gottes nachlesen, dass er Menschen allen Ernstes gehasst hat und ihnen den Tod gewünscht hat. Aber er hat dann auch gebetet, Herr, erforsche mich und erfahre, wie ich's meine. Wie sieht das in der Praxis aus? Jeder von uns hat bestimmte Vorstellungen. Meine Vorstellung früher vom Gebet war die, wenn ich bete, dann ist es ein großes Wunder. Wir wissen, dass die Bibel von drei Himmeln spricht. Den siebten Himmel gibt es nur im Schlager und in einer bestimmten Literatur. Die Bibel kennt nur drei Himmel. Der erste Himmel ist die Luftatmosphäre. Dieser Himmel ist verhältnismäßig begrenzt. Der zweite Himmel ist unendlich groß. Keiner weiß genau, wie groß der Sternenhimmel ist. Wir sind ein Teil eines Sonnensystems und unser Sonnensystem gehört zu einer Milchstraße, zu einer Galaxie. Und zu unserer Milchstraße gehören Milliarden Sonnen. Das ist für uns schon unvorstellbar. Und ich habe einen Vortrag gehört von einem Münchner Astronomen, der uns Fotografien gezeigt hat, dass man ständig neue Milchstraßensysteme entdeckt und jede Milchstraße hat Milliarden von Sonnen. Und keiner weiß, wie groß der Sternenhimmel ist. Das ist der zweite Himmel. Und der Thron Gottes, nach biblischer Aussage, befindet sich über dem Sternenhimmel. Warum erwähne ich das hier? Für mich ist ein Gebet sehr interessant. Und auch in diesem Gebet stelle ich fest, dass der Beter ohne Hemmungen Gott alles bekannt hat, was sein Herz bewegt hat. Es sind verschiedene Gebete in der Bibel tatsächlich wörtlich niedergeschrieben. Und dieses eine Gebet habe ich einmal laut gebetet, habe auf die Uhr geschaut, um festzustellen, wie lang brauche ich, um das Gebet laut zu beten. Ich habe 2 Minuten gebraucht. Es hat mich deswegen interessiert, weil nach 2 Minuten die Antwort schon da war. Also da muss es beim Beten Geschwindigkeiten geben, diese ungeheuren Entfernungen zu überbrücken, dass in 2 Minuten schon die Antwort da ist. Obwohl das Gebet zu Gott gerichtet ist, auf den Thron Gottes. Und es gibt Gebete, die werden noch viel schneller erhört. In Notsituationen, augenblicklich. Schlagen wir das einmal auf, um festzustellen, wo das steht. Im Buch Daniel. Kapitel 9. Wir wollen nicht das ganze Gebet lesen, aber wenigstens den Anfang. Der Daniel betet, Vers 4, ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach. Das ist keine leere Redewendung. Der Daniel hat tatsächlich Sünden mit Namen genannt und es bekannt, ohne das zu beschönigen. Das sagte zum Beispiel, ach Herr, du großer und heiliger Gott, der du Bund und Gnade bewahrst denen, die dich lieben und deine Gebote halten.
Das war zunächst eine ehrenvolle Lobesbezeugung. Und jetzt kommt schon das erste Bekenntnis, Vers 5. Wir haben gesündigt. Das gefällt mir, dass der Daniel nicht gesagt hat, ihr habt gesündigt. Er hat sich mit einbezogen. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen. Wer den Daniel kennt und das Buch Daniel, und der Daniel schließt sich ein, ich bin gottlos gewesen, da wird man sagen, ist kaum vorstellbar. Der wird uns ja hier als ein Musterprophet vorgestellt. Wir sind abtrünnig geworden, wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen und so weiter. Und jetzt steht hier, Vers 20, mit Vers 19 geht das Gebet zu Ende. Als ich noch so redete und betete und mein und meines Volkes Israel Sünde bekannte und mit meinem Gebet für den heiligen Berg meines Gottes vor dem Herrn, meinem Gott, lag, eben als ich noch so redete in meinem Gebet, da flog der Mann Gabriel, den ich zuvor im Gesicht gesehen hatte, um die Zeit des Abendopfers dicht an mich heran. Und er unterwies mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dir zum rechten Verständnis zu verhelfen. Und jetzt wird's interessant. Denn als du anfingst zu beten, erging ein Wort, und ich komme, um dir's kundzutun, denn du bist von Gott geliebt. So merke nun auf das Wort, damit du das Gesicht verstehst. Als du anfingst zu beten, vor 2 Minuten, bekam ich den Auftrag, zu dir zu kommen. Ich will dir die Antwort geben. Als erstes muss ich dir aber sagen, wie Gott dich sieht. Der Daniel, ich bin ein Sünder. Und jetzt bekommt der Daniel die Mitteilung von Gott, direkt vom Thron Gottes. Du bist ein Liebling Gottes, von Gott geliebt. Die höchste Ehre, die einem Menschen widerfahren kann. Wenn ich also früher gebetet habe, dann hatte ich so die Vorstellung, ich bin hier und über dem Sternenhimmel ist der lebendige Gott und jetzt spreche ich mit ihm. Sprechen? Ich habe lautes Tischgebet gesprochen und ich habe laut das Familiengebet gesprochen oder mich am Familiengebet beteiligt. Aber ansonsten habe ich still gebetet. Wenn ich Gott etwas zu sagen hatte und ich habe ihm nicht sehr viel gesagt, weil ich mich ständig geschämt habe, dann habe ich still gebetet. Nicht laut. Warum nicht laut? Ich weiß nicht, woher ich die Vorstellung habe. Auf jeden Fall hatte ich sie viele Jahre meines Lebens. Gott, du darfst nie laut beten. Der Teufel hört alles mit. Und dann kennt ihr alle deine Geheimnisse. Bet lieber still. Und wenn das so ist, dann dürfen wir auch beim Familiengebet nicht laut beten, denn dann hört das ja auch. Ich kann diese Überzeugung nicht mehr teilen. Ich bin der Überzeugung, wenn ich laut bete, dann schalte ich mich, um das einmal so halbwegs technisch auszudrücken, auf eine Gebetswellenlänge ein, die sich Gott reserviert hat, bei der kein anderer zuhören kann. Die meisten von uns haben einen Fernseher oder ein Radio oder ein Autoradio, da können wir eine bestimmte Wellenlänge einschalten. Ich höre sehr gern den Deutschlandfunk, Langwelle, mit wichtigen Sendungen. Ja, wenn ich die Langwelle, Deutschlandfunk, eingeschaltet habe, dann kann ich nicht Südwest 3 hören oder Hessenradio oder sonst irgendwie. Da gibt es eine Wellenlänge, da habe ich mir eingeschaltet. Und da höre ich nichts anderes. Ich habe also keine Hemmungen mehr, laut zu beten. Warum laut? Beten heißt ja, mit Gott sprechen. Wenn ich meine Frau nur anschauen würde, 24 Stunden am Tag, das heißt, das bringe ich gar nicht fertig, wir schlafen ja auch ein paar Stunden, und ich würde meinen Mund nicht auftun, die Ehe würde nicht lange halten. Wir müssen miteinander sprechen. Und das machen wir laut. Und meine Frau meint ab und zu, Kurt, teile dich ein bisschen mehr mit. Dann weiß ich, aha, ich sollte jetzt laut das ein und andere ihr mitteilen. Und früher habe ich immer leise gebetet. Im Kämmerlein. Laut, ich war gehemmt. Das fällt schwer, laut zu beten. Ich bin ganz ehrlich. Früher habe ich so gebetet. Wie bete ich jetzt?
Jetzt bete ich ganz anders.
Vielleicht hat der David damals auch mit diesem Verständnis gebetet. Ich weiß es nicht, ich will ihn mal fragen. Wenn ich jetzt ein besonderes Anliegen habe, wenn mich etwas sehr beschäftigt, dann muss ich allein sein. Ich bin zum Beispiel im Auto allein, wenn jemand mitfährt. Und ich bete oft im Auto, hinter dem Lenkrad, laut. Oder ich mache einen Spaziergang. Nicht regelmäßig, leider. Wenn ich allein bin und ich weiß, dass keiner im Umkreis 50, 100 Meter, spreche ich laut. Und ein Prediger hat mir einmal gesagt, Bruder Hasel, in dem Bezirk, in dem ich lebe, gibt es große Probleme und ich habe Probleme. Und wenn ich nirgends Gelegenheit habe, dann laufe ich durch die Weinberge und dann spreche ich mit Gott laut. Das hat mir gut gefallen. Oder ich gehe in mein Zimmer und sehe zu, dass mich keiner hören kann und dann spreche ich mit Gott laut. Und zwar mit folgender Vorstellung. Ich stelle mir vor, dass nicht Gott irgendwo ist, sondern dass er mir gegenüber sitzt. Wenn ich am Schreibtisch bin, dann stelle ich mir vor, Jesus sitzt mir gegenüber. Im Auto kann man sich nicht niederknien. Am Schreibtisch kann man sich niederknien. Manchmal knie ich mich nieder. Oft bete ich im Sitzen. Nun, meine Frau sagt, das ist mir zu unpersönlich, mir vorzustellen, Jesus sitzt mir gegenüber am Tisch. Mir gefällt es viel besser, wenn ich mir vorstelle, dass Jesus neben mir auf der Couch sitzt. Und dann spreche ich mit Jesus, der neben mir auf der Couch sitzt, laut. Es ist so schön, wenn ich mit Jesus laut spreche, dann weiß ich, dass ich ihm keine Geheimnisse mitteile. Er weiß alles. Aber das ist etwas Befreiendes, mit jemandem laut zu sprechen. Ich freue mich, dass es gute Psychologen gibt, gute Psychiater. Stell dir vor, du gehst zu einem guten, gläubigen Psychologen, guten, gläubigen Psychiater. Und du sagst, ich habe da ein Problem. Und er fragt dich, was ist es für ein Problem? Und du schweigst dich aus. Dann kannst du gleich wieder gehen. Da musst du auch laut sprechen. Und was macht der Mann? Der hört eine lange Zeit zu, bis er sich dazu äußert. Ich war früher gehemmt, mit Jesus laut zu sprechen. Und das hatte mit meiner Gottesvorstellung zu tun. Also ich stelle mir vor, Jesus sitzt mir gegenüber und dann spreche ich mit ihm laut und sage ihm alles, was mein Herz bewegt. Vor vielen Jahren habe ich eine liebe Glaubensschwester getroffen und da habe ich dieses Geheimnis noch nicht gekannt, aber ich habe viel darüber nachgedacht, wie die Schwester das praktiziert, aber ich muss sagen, die hatte damals eine bessere Erkenntnis, als ich sie hatte. Sie hat mir gesagt, weißt du, Bruder Hasel, wir haben ein Geschäft, ich muss morgens mit dem Auto eine halbe Stunde ins Geschäft fahren und ich fahre allein. Ich gehe ans Auto, ich öffne die rechte Wagentür und sage, Herr Jesus, bitte steig ein. Dann setze ich mich hinter das Steuer und fahre mit dem Auto ins Geschäft. Und solange ich ins Geschäft fahre, spreche ich mit Jesus, der neben mir sitzt, laut. Und sage ihm alles, was mein Herz bewegt. Und sie sagt, das ist die wertvollste halbe Stunde am Tag. Und wenn es nicht ganz so gut gelaufen ist und ich habe Kummer und Sorgen am Abend, dann spreche ich auf dem Heimweg mit ihm. Und ich möchte diese Zeit nie missen. Ich spreche auch mit Jesus oft im Auto laut. Nun, wie sieht es aus, wenn Jesus mir gegenüber sitzt und ich spreche mit ihm? Wenn es mir bewusst wird, ich habe keine Lust zum Bibellesen als Prediger. Als Prediger. Dann sage ich, Herr Jesus, stell dir vor, ob du es glaubst oder nicht.
Ich habe keine Lust zum Bibellesen. Und ich will dir das bekennen. Und ich kann mir die Freude selber auch gar nicht geben. Ich bitte dich, nimm jetzt mal alles weg, was mich da hindert, mit Freuden die Bibel zu lesen, und schenk mir viel Freude durch deinen Heiligen Geist. Ich habe keine Hemmung mehr, das Jesus zu bekennen. Er weiß es ja ohne dies. Ich teile ihm keine Neuigkeiten mit. Vor einiger Zeit war meine Frau beim Arzt und bekam etwas verschrieben, ein Rezept. Nun muss ich den Apothekern immer ein besonderes Lob erteilen. Und oft sage ich es den Apothekern. Arztschriften sind nicht immer leicht zu entziffern. Und wenn die Apotheker das lesen können, soweit es jetzt nicht schon im Computer geschrieben ist, dann bewundere ich die Apotheker, dass die das ausfindig machen können. Nun, der Apotheker, bei dem wir sonst gewesen sind, der konnte das an diesem Tag nicht entziffern. Und er wurde dann ungeduldig und er sagt, es tut mir leid, Frau Hasel, aber ich kann das nicht herausbekommen, was da für ein Medikament aufgeschrieben worden ist. Dann sagte meine Frau, ja, Sie haben doch einen Computer. Dann meinte der Apotheker, ja, was stellen Sie sich vor, wenn ich wegen jedem Patienten da alles durch einen Computer tippe? Ja, Sie könnten den Arzt jetzt mal kurz anrufen, das kostet Sie nur ein Ortsgespräch. Ja, wo komme ich da hin, wenn ich wegen jedem Kunden, nicht Patienten, ein Ortsgespräch führen müsste? Der Apotheker war nicht bereit. Meine Frau kam heraus, ich saß draußen im Auto und sagte, kurz, stell dir vor, der kriegt das nicht raus und der ist auch nicht in der Lage und keine Lust, da anzurufen oder sonst was zu unternehmen. Es dauert 2 bis 3 Tage. Jetzt muss ich euch ehrlicherweise berichten, was in mir vor sich gegangen ist. Als meine Frau mir das mitgeteilt hat, stieg's hoch. Ich habe zu meiner Frau gesagt, Bärbel, das ist schlechter Kundendienst. Der Mann verdient an uns so viel bei den Medikamenten, die du brauchst, und jetzt sind dem 23 Pfennig für ein Ortsgespräch zu viel. Das ist ein schlechter Apotheker. Bärbel, weißt du was? Den vergessen wir. Wir sind doch nicht auf den Apotheker angewiesen. Da gehen wir zum anderen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe mich über den Apotheker maßlos geärgert. Und so sind wir tatsächlich mit dem Auto zum nächsten Apotheker gefahren. Ich habe mich immer noch geärgert. Meine Frau geht mit dem Rezept in die Apotheke und da waren einige Kunden und sie musste etwas warten. Und als mir bewusst wurde, dass ich mich über den Apotheker maßlos ärgere, habe ich mit Jesus im Auto laut gesprochen. Was habe ich ihm gesagt? Herr Jesus, stell dir vor, da haben wir doch solch einen unfreundlichen Apotheker. Und ich darf hier bekennen, liebe Glaubensfreunde, liebe Glaubensgeschwister, ich will die Ausdrücke gar nicht nennen, die ich Jesus laut gesagt habe, was ich über den Apotheker empfunden habe. Ich will das ein bisschen höflich formulieren. Ich habe Jesus gesagt, Herr Jesus, dem gehört die Lizenz entzogen. Die ist dermaßen kundenunfreundlich, dass man sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Und ich habe Jesus laut mein Herz ausgeschüttet, ohne Hemmungen. Jesus hat es ja sowieso gewusst. Aber schon allein, dass ich es laut aussprechen konnte, hat befreiend gewirkt. Aber ich habe mich immer noch geärgert. Und dann habe ich gesagt, Herr Jesus, jetzt muss ich dir noch obendrein eingestehen, ich ärgere mich maßlos über diesen Apotheker. Und dann habe ich gebetet. Ein Gebet, über dieses Gebet werden uns morgen Abend intensiv unterhalten. Das Verheißungsgebet. Ich will das hier nur kurz erwähnen, aber ich kann das nicht näher begründen, wie das vor sich geht. Ich habe gesagt, Herr Jesus, ich ärgere mich. Bitte mach mich frei von dem Ärger und allen unguten Gefühlen dem Apotheker gegenüber. Du hast versprochen, wen der Sohn frei macht, den macht er recht frei. Ich glaube das, Herr Jesus, mach das jetzt und ich danke dir, dass du mich freigemacht hast. Da kommt meine Frau aus der Apotheke heraus und sagt, stell dir vor, es war ein freundlicher Apotheker, ich habe die Arznei, kein Problem. Und dann sage ich, Bärbel, Du weißt, ich habe mich maßlos über den Apotheker geärgert. Und ich habe dir gesagt, den Mann vergessen wir, da gehen wir nicht mehr hin. Ich habe gerade gebetet. Sache ist erledigt. Weißt du, der hat vielleicht einen schlechten Tag gehabt. Oder es ist ihm irgendwie was über die Leber gelaufen. Ich brauche mich nicht mehr ärgern. Wir gehen wieder zu unserem alten Apotheker. Alles ist erledigt. Und ich muss euch bekennen, wir waren noch oft beim alten Apotheker. Ich habe keine unguten Gefühle gehabt, ihm in die Augen zu schauen. Ich hatte keinen Groll, keine innere Abneigung, keinen Ärger, nichts. Ich habe mit Jesus laut gesprochen. Er hat mir geholfen. Meine Glaubensschwester kam vor einiger Zeit und hat mir ihr Herz ausgeschüttet, ohne Namensnennung. In groben Zügen darf ich das erwähnen. Sie sagte, weißt du, Bruder Hasel, ich habe ein großes Problem. Mein Mann ist so ganz anders veranlagt als ich. Wie Tag und Nacht, wie Feuer und Wasser. Aber mein Mann hat eine Art an sich, wenn der abends heimkommt. Und dann hat sie das Benehmen ein bisschen geschildert und die Redewendungen und sein Verhalten. Dann sehe ich rot und ich kann glatt die Wände hochgehen. Und es ist aus und vorbei. Und Bruder Hase, stell dir vor, das kommt jeden Abend vor. Ausgenommen am Sabbat, wenn er nicht zur Arbeit geht. Und ich halte es nicht mehr länger aus. Das Verhalten meines Mannes mir gegenüber. Und sie hatte jetzt so die Vorstellung, wie alle von uns, mehr oder weniger, wenn mein Mann sich ändert, dann haben wir den Himmel auf Erden. Und jetzt muss ich gleich hier ein Prinzip erwähnen. Ich will das als das Sündenprinzip benennen. Das Sündenprinzip lautet so. Bleiben wir mal bei dem Beispiel Ehe. Da sagt die Frau, wenn mein Mann sich ändert, haben wir einen Himmel auf Erden. Der Mann sagt, wenn meine Frau sich umstellt, haben wir das Paradies. Was bedeutet das? Ich bleibe, was ich bin. Bei mir ist alles okay. Wenn der andere sich ändert, wird's besser. Das Dumme ist nur, dass der andere genauso denkt. Ich bin okay. Bei mir ist alles in Ordnung. Wenn der sich ändert, und es ändert sich nichts. Im Gegenteil, es wird immer schlimmer. Jeder wartet auf die Änderung des anderen und es passiert nichts. Aber da gibt es das Prinzip Gottes, das ist viel besser. Das ist die einzige Lösung. Ich kenne kein besseres. Die Veränderung beginnt nie beim anderen. Die Veränderung beginnt bei mir. Ich muss nur bereit sein, mich ändern zu lassen. Und das habe ich der Schwester erklärt. Ihr sagt sie, wie soll denn das funktionieren in meiner Situation, wenn mein Mann mich jeden Tag aufregt, wenn er heimkommt? Ich sehe rot. Ich halte es nicht mehr aus. Und jetzt habe ich ihr erklärt, Schwester, wie betest du denn und wann betest du? Bist du gehemmt, Jesus zu sagen, wie es in dir aussieht? Und so habe ich ihr das erklärt, dieses Prinzip, ein Gespräch zu führen mit Jesus über den Tisch. Dann sagt sie, sowas habe ich noch nie gemacht. Und außerdem laut gebetet habe ich auch noch nie. Das ist ja vollständig neu für mich. Und ich habe sie ermutigt, das zu tun. Ich sagte, schau, wenn dein Mann morgen Abend wieder kommt und dieselbe Situation ist da und du bist total am Ende, und du siehst wieder rot und es wird dir bewusst, dann lass mal alles stehen und liegen und sieh zu, dass du irgendwo hingehen kannst, wo du für dich bist. Ob es im Keller ist oder schließ dich in die Toilette ein und lass das Wasser laufen, damit es keiner hört. Und dann sprich mit Jesus laut und sag ihm, Herr Jesus, da jetzt, ich bin wieder innerlich so betroffen und er führt sich so auf wie jeden Abend und ich sehe nur noch rot und ich musste das bekennen und ich bin total am Boden zerstört. Und ich bekenne dir das, Herr Jesus, und jetzt brauche ich deine Hilfe, dass ich mein seelisches Gleichgewicht wiederbekomme und dass ich freundlich sein kann und nett sein kann. Nimm mir mal diese negativen Empfindungen weg. Und ich habe dir das erklärt. Da sagt der Bruder Hassel, ich habe schon alles probiert. Das habe ich noch nie probiert. Das werde ich jetzt probieren. Und als ich sie dann wieder getroffen habe, wollte ich wissen, liebe Schwester, wie geht's? Ja, sagt sie, ich spreche mit Jesus sehr oft, laut. Die Veränderung geschieht bei mir. Ich bin so froh, dass Jesus mir hilft. Vielleicht noch ein Erlebnis. Was man selbst erlebt hat, kann man immer am besten berichten. Unsere jüngste Tochter hatte mich gebeten, ich war zu Hause, hatte schriftlich zu tun. Sie sagte, Papa, es ist jetzt schon früh dunkel, wir haben heute sehr spät Turnen. Kannst du meine Freundin und mich nach der Turnstunde abholen? Ich habe gesagt, gut, Bettina, wann ist die Turnstunde aus? 6:30, ich hole dich ab. So kurz vor 7 steht die Bettina neben meinem Tisch und sagt, Papa, ich habe gedacht, du holst mich ab. Und ich hatte das total vergessen. Ich habe mich so geschämt. Ich sage, ja, Bettina, wie bist du denn heimgekommen? Ja, nachdem du nicht gekommen bist, hat meine Freundin angerufen und der Vater hat uns abgeholt. Und hier bin ich. Und der Satz, den kann ich heute noch hören, da klang eine solche Enttäuschung heraus, Papa, du wolltest mich abholen? Ich habe mich bei der Bettina entschuldigt. Ich habe gesagt, Bettina, ich habe das total vergessen. Und dann kam die nächste Redewendung, die war viel kürzer, aber die hat alles gesagt, mit einem bestimmten Tonfall. Ich habe mich entschuldigt und sie hat nur gesagt, naja. Mir hat sie nichts gesagt. Die zwei Worte, naja, die haben mir gesagt, wie 20 Seiten schriftlich. Dann ist sie rausgegangen und mich hat das so bewegt, dass ich unsere Tochter vergessen hatte und dass ich sie so enttäuscht habe, das ist mir an die Nieren gegangen. Dann habe ich in meinem Studierzimmer, meinem Arbeitszimmer gebetet, laut, mit Jesus über den Tisch. Habe mit ihm gesprochen, gesagt, Herr Jesus, ich weiß gar nicht, wie das kommt. In der kurzen Zeit habe ich das total vergessen und die Bettina ist restlos enttäuscht. Und wie konnte ich das bloß vergessen? Und Herr Jesus, ich fürchte, die Bettina bekommt durch mein Verhalten eine verkehrte Gottesvorstellung. Ich bekenne dir das. Ich habe mich so schuldig gemacht. Bitte vergib mir das. Schenk mir meinen inneren Frieden. Und am nächsten Tag nachmittags, denke ich, war es nach der Schule oder irgendwie bei der nächsten Gelegenheit, habe ich gesagt, Bettina, ich muss noch mal mit dir sprechen. Ich habe dich vergessen. Na ja, sagt Bettina, das bewegt mich sehr. Ich habe dich um Vergebung gebeten, aber weißt du, was noch viel schlimmer ist? Mein Verhalten trägt möglicherweise dazu bei, dass du eine verkehrte Gottesvorstellung bekommst. Ich bin für dich der Vater, jetzt habe ich ein Versprechen nicht eingelöst, ich habe das vergessen. Vielleicht ist es in deinem Unterbewusstsein gespeichert, und bei einer bestimmten Gelegenheit sagst du, wenn ich Gott anrufe, ob der mich erhört, der vergisst mich vielleicht auch. Und du rufst ihn gar nicht an, weil du Angst hast, er könnte dich enttäuschen und ich bin schuld. Bettina, das ist mir sehr nahe gegangen. Und ich habe Jesus um Vergebung gebeten. Und ich bitte dich nochmals um Vergebung. Und Bettina, ich möchte gern mit dir beten, dass Gott dir gnädig ist, dass du keine verkehrte Gottesvorstellung bekommst und dass du keine unguten Gefühle mir gegenüber hast als Vater. Ja, und so spreche ich mit Jesus über den Tisch, bei bestimmten Gelegenheiten, laut. Und es ist eine wunderbare Sache. Und ich freue mich, dass wir diese Gelegenheit haben. Und ich bin der Meinung, dass der David, der den Psalm 139 geschrieben hat, diese Erkenntnis hatte. Er kann mit Gott über alles sprechen. Und er hat ihm bekannt, da gibt es Menschen, die hasse ich. Und die sind mir zu Feinden geworden, das sind deine Feinde, bring sie doch um. Der hatte keine Hemmungen. Und ich frage mich, müssen wir Hemmungen haben? Wir brauchen keine Hemmungen haben. wir können mit Gott reden, weil er uns liebt und wir brauchen nicht gehemmt sein, nicht gehindert sein. Es sind ja keine Neuigkeiten, die wir ihm mitteilen. Aber er schenkt mir die Befreiung und den Sieg. Ich habe da eine Begebenheit gelesen, vielleicht kennt sie der ein und andere, was Beten bedeutet. Und ich will diese Begebenheit berichten, weil morgen Muttertag ist. Es war in der guten alten Zeit, als die Segelschiffe noch über die Weltmeere fuhren. Und da war ein Schiffsjunge, der sich auf einem Segelschiff beworben hat. Er wurde angenommen. Die Mutter hat ihn in London zum Hafen gebracht und hat ihm dann noch etwas gesagt, bevor sich der Sohn von ihr verabschiedet hat. Und jetzt fuhr ihr Sohn auf dem Segelschiff, gleich die erste Reise, eine Weltumsegelung. Im Indischen Ozean kamen sie in einen tropischen Sturm. Und es war nicht mehr gelungen, das allerletzte Segel hoch oben zu entfernen. Und so hat der Kapitän nach einem Freiwilligen ausgerufen und hat gesagt, es ist Lebensgefahr für jeden, der nach oben klettert. Aber wenn es nicht gelingt, dieses letzte Segel zu lösen, dann besteht Gefahr für uns alle. Es hat sich keiner gemeldet. Aber am Schluss hat sich der Schiffsjunge gemeldet. Und der Kapitän wollte wissen, du willst draufsteigen? Ja, Herr Kapitän. Aber ich habe zuerst noch eine Frage. Können Sie mir sagen, wie spät es jetzt ist? Und zwar in London? Jetzt? Er sagte, ja. In London wird es jetzt in 10 Minuten 12 Uhr sein. Dann meinte der Schiffsjunge, Herr Kapitän, ich werde hinaufsteigen, aber erst in 10 Minuten. Und nach 10 Minuten stieg der Schiffsjunge hinauf und es gelang ihm, das Segel zu lösen. Und das Schiff und die Besatzung überlebte diesen tropischen Sturm. Als sich alles wieder beruhigt hatte, holte sich der Kapitän den Schiffsjungen und sagte, hör mal, du hast uns das Leben gerettet. Ich bedanke mich noch einmal bei dir. Aber das war sehr seltsam. Warum wolltest du wissen, wie spät es in London ist? Er sagte, Kapitän, meine Mutter hat mich zum Schiff gebracht. Und sie hat mir gesagt, mein Junge, jeden Mittag um 12 Uhr wird ich für dich beten. Ich wollte mich nicht in Gefahr begeben, ehe meine Mutter nicht für mich betet. Vielleicht hast du auch eine Mutter oder einen gläubigen Vater, der im Leben viel für dich gebetet hat. Dann darfst du Gott danken. Die Ewigkeit wird es einmal offenbaren, was Gebete gläubiger Eltern, gläubiger Menschen in diesem Leben an Menschenherzen bewirkt haben. Ich wünsche dir Gottes Segen. Amen. Großer Gott, himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, wir dürfen mit dir sprechen, mit unserem besten Freund. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir dir unser Herz ausschütten können, dass wir uns nicht schämen brauchen, weil du ohne dies alles weißt. Und ich bitte dich, schenk uns viel Mut zu diesem persönlichen Gespräch mit dir. Schenk uns die Freude, dass wir es recht oft praktizieren und lass uns erleben, dass du uns nicht nur verstehst, sondern dass du uns dort hilfst, wo wir deine Hilfe brauchen. Kommet hier zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wir danken dir für deine Zusage. Amen.